Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Was erwartet Sie in dieser Stunde? Wir sprechen mit dem Intendanten des Berliner Ensembles über die Situation dort nach dem großen Wasserschaden. Wir lauschen Sandra Höhler in einem Audioguide, in dem sie Fragen stellt wie diese.
Sind nicht auch wir Menschen wie die Dinos vom baldigen Aussterben bedroht?
Ja, und dann schauen wir auf die slowakische Kulturszene nach der Wahl und wir sprechen über einen Song, über den der israelische Rapper Ben Salomo Folgendes sagte.
Das, was die Antilopengang hier gemacht hat, das ist wirklich mutig. Das ist wirklich ein Lied, das den Nagel auf den Kopf trifft, der wichtig ist. Und die Leute, die sich jetzt beschweren, das sind einfach die Leute, denen die eigene Fratze nicht gefällt, wenn man ihnen den Spiegel vorhält. Und dann sollen sie ruhig rummotzen und rummaulen. Die Antilopengang hat vollkommen recht mit dem, was sie sagen.
Ja, was sie sagen in dem Song Oktober in Europa, dazu später mehr. Am Freitag, da hoffte man noch, dass es vielleicht nicht so schlimm kommen werde, als von einem Wasserschaden am Berliner Ensemble berichtet wurde. Heute nun ist von einem Millionenschaden die Rede, nachdem die Brandschutz-Sprinkleranlage 15.000 Liter Wasser auf die Bühne und in Teilen in den Zuschauerraum verteilt hat. Ungefähr 83 volle Badewannen sind das. Wie es derzeit aussieht am berühmten Brechtbau, am Schiffbauerdamm in Berlin und welche Folgen das Ganze hat, das erfahren wir jetzt vom Intendanten des Hauses, Oliver Riese. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was genau ist denn passiert am Freitagabend?
Am Beginn der Pause der Abendvorstellung Tschechows Iwanow wurde gespielt, ist direkt sozusagen mit dem Ende des ersten Teils tatsächlich die Sprinkleranlage losgegangen. Also das Ensemble wurde nicht mehr geduscht. Die Zuschauer haben dann das Ereignis schon noch mitbekommen, weil auch in den allerersten sozusagen Zügen, die im vorderen Bühnenbereich sind, auch noch vom Zuschauerraum aus sichtbar, selbst hinter einem schwarzen Vorhang, große Wassermassen auf die Bühne niedergegangen sind. Das hat 9 Minuten gedauert. Dann konnte unsere Haustechnik das Ganze abstellen. Das ist relativ schnell. Es gab schon einmal vor 10 Jahren so ein Ereignis im Berliner Ensemble. Damals hat es 20 Minuten gedauert und es waren 30.000 Liter.
15.000 Liter sind es diesmal. Welche Schäden hat denn das Wasser angerichtet?
Also was wir jetzt schon definitiv wissen, ist, dass wir den Bühnenboden komplett erneuern müssen. Das wird allerdings erst in der Sommerpause möglich sein. Bis dahin werden wir improvisieren. Es bedeutet aber leider auch, dass wir alle Stücke mit Drehscheibe nicht ansetzen können. Also die Drehbühne, die im Berliner Ensemble ja berühmt ist, die auch in vielen Inszenierungen mitspielt, deren Steuerung ist mit betroffen. Über den Schauspielern gibt es ja die Züge, die Bühnenzüge, in denen hängen die Dekorationen und auch die Scheinwerfer. Diese Züge sind zum Teil maschinell, die maschinellen Züge sind defekt. Zum Glück gibt es noch altmodische Handzüge, die funktionieren, weil es unserer Technik tatsächlich gelungen ist, bereits eine halbe Stunde nach dieser Wasserhavarie die Pumpen an den Start zu kriegen, zusätzliche Pumpen zu installieren und das Wasser innerhalb von einem halben Tag aus dem Gebäude zu bringen und mit sehr, sehr vielen Lufttrocknern zusätzlich Wasser aus dem Haus zu trocknen, für Umluft zu sorgen, alle Rauchklappen zu öffnen. Wir haben natürlich sofort alle Vorstellungen jetzt erstmal bis Mitte dieser Woche absagen müssen, sehr schmerzlich. Aber wir sind im Moment noch immer mit den ersten Notmaßnahmen beschäftigt. Auch die gesamte Beleuchtung, die im Bühnenhaus hing, ist komplett hinüber und die Inspizientenanlage. Wir haben aber noch eine ganze Reihe von Scheinwerfern natürlich auch im Zuschauerbereich und hier an anderen Orten im Haus, die sammeln wir jetzt. Die Lautsprecher sind nass geworden, aber großteils doch noch funktionsfähig. Also Sie sehen, es betrifft tatsächlich viele Bereiche der Bühnentechnik im gesamten Bühnenbereich.
Ja, man denkt immer erst, da steht halt Wasser und dann wird der Boden irgendwie aufgeweicht und morsch. Aber das Problem ist wirklich die sensible Technik, die ja in dem gesamten Theater untergebracht ist.
In der Unterbühne, das müssen Sie sich so vorstellen, dass eben unter dieser Drehscheibe, für die Helene Weigel damals noch die Räder besorgt hat, die wir tatsächlich da unten lagern, auf denen diese Drehscheibe noch immer läuft. Darunter sind aber hochmoderne Serverschränke und die elektronische Steuerung, der Zuganlage, auch von weiteren technischen Elementen im ganzen Haus, eben auch die Drehscheibe und auch diese Serverschränke und Computerschränke sind eben in Mitleidenschaft. Einige sind noch funktionsfähig, müssen jetzt aber komplett durchgeprüft werden, und zwar jedes einzelne Kabel, bevor wir da wieder komplett an den Start gehen können.
Herr Riese, jetzt müssen wir über ein wirklich großes Problem reden, nämlich das Problem Sprinkleranlage. Weil ich gehe davon aus, dass die ja nicht einfach angegangen ist, weil jemand hinter der Bühne geraucht hat, sondern dass es eine Fehlfunktion war, oder?
Ja, das war auf jeden Fall eine Fehlfunktion. Wir kennen dieses Phänomen ja aus einigen Theatern.
Das wollte ich gerade sagen. Görlitz war zuletzt zu einem großen Schaden gekommen. Bautzen, das Theater in Hof, die Staatsoperette in Dresden. All diese Theater haben bereits eine Fehlfunktion der Sprinkleranlage erlebt. Ich habe gefunden eine Zahl, nämlich, dass an deutschen Theatern gegenüber 8.000 Euro Brandschäden 80 Millionen Euro Wasserschäden gegenüberstehen. Das heißt, diese Sprinkleranlagen sind eigentlich gefährlicher als ein möglicher Brand.
Also natürlich auch in Berlin haben wir schon an verschiedenen Häusern ja Probleme mit Sprinkleranlagen gehabt. Die Deutsche Oper hatte einen Wasserschaden, die Schaubühne hatte mal einen Wasserschaden. Jetzt so einfach zu sagen, dass es eine defekte Sprinkleranlage war, wäre zu früh. Die genauen Ursachen werden jetzt natürlich analysiert. Das ist aber auch eine komplexe Brandmeldetechnik, der jetzt die Experten nachgehen. Da sind auch zum Teil Prüfer von außerhalb. Da sind Fremdfirmen, die das Ganze jetzt untersuchen. Also man kann jetzt noch nicht so leicht die Sprinkleranlage an sich als schuldiges Element hier ausmachen. Dass wir mehr Probleme mit Wasser als mit Feuer haben. Ja, da haben Sie sicher recht. Trotzdem gibt es auch immer wieder natürlich Phänomene, dass Theater abgebrannt sind. Wir denken ans Fenice in Venedig etwa. Also jetzt so einfach zu sagen, schaltet die Dinger ab, wäre, glaube ich, nicht die richtige Reaktion darauf. Also wir sind A, mit der Analyse beschäftigt. Was war natürlich noch viel stärker damit, wie können wir jetzt möglichst schnell das Theater wieder an den Start kriegen? Die Horrormeldung, die wir jetzt in den letzten 3 Minuten diskutiert haben, da denkt man ja, die Bude ist jetzt mal die nächsten Monate zu. So soll es keineswegs sein. Wir hoffen, dass wir möglicherweise schon in ein paar Tagen wieder sehr eingeschränkt, aber doch einzelne, einfachere Vorstellungen ansetzen können und sogar wieder Endproben machen und auch eine Premiere vorbereiten, die wir planen mit der Uraufführung von Sibylle Bergs RCE. Also wir legen jetzt nicht die Hände in den Bau- und Sprinklerschoß und warten, bis da irgendwelche Firmen das wieder klargekriegt haben, sondern wir versuchen auch sehr rasch einen Spielbetrieb eingeschränkt, verändert, mit zum Teil anderen Vorstellungen, aber dennoch wieder aufzunehmen.
Dann wünsche ich viel Erfolg bei all diesen Bemühungen und dass Sie schnell wieder vom Notfallspielplan zum regulären Spielplan zurückfinden. Ganz herzlichen Dank, Oliver Rehse. Er ist der Intendant vom Berliner Ensemble, das derzeit mit einem massiven Wasserschaden zu kämpfen hat, als möglicherweise Folge einer Fehlfunktion der Sprinkleranlage.
Ja, danke der Nachfrage und drücken Sie uns die Daumen für die nächsten Tage und Wochen.
Das machen wir. Alles Gute. Die Slowakei hat einen neuen Präsidenten, den Sozialdemokraten Peter Pellegrini. Und damit hat die Regierung von Robert Fico ihr Ziel erreicht und ihren Kandidaten zum Sieg geführt. Pellegrini gewann die Stichwahl gegen den pro-westlichen Diplomaten Ivan Kotschok. In Pellegrinis Rede nach der Wahl betonte er, er werde sicherstellen, Zitat, dass die Slowakei auf der Seite des Friedens und nicht des Krieges bleibt. Und er versprach auch, er wolle ein Präsident sein, der die nationalen Interessen der Slowakei vertritt. Was das mit Blick auf die Kulturlandschaft dort in der Slowakei bedeuten könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit dem slowakischen Schriftsteller Michal Chorecki gesprochen. Er ist Jahrgang 1976, lebt in Bratislava und er schreibt nicht nur Romane, sondern auch für deutsche Zeitungen und Zeitschriften. Schönen guten Abend, Herr Chorecki.
Guten Abend, dobry večer aus Bratislava.
Peter Pellegrini wird neuer Staatschef der Slowakei. Er gilt als Populist und ist der Vertraute von Robert Fico, der ja seit 2023 amtierender Ministerpräsident der Slowakei ist. Was bedeutet denn diese Wahl für die Kulturszene in Ihrem Land?
Ah ja, eigentlich ganz viel. Und das trotzdem, dass der Präsident eigentlich nur eine symbolische Macht hat in der Slowakei. Wir sind eine parlamentarische Demokratie. Doch jetzt, 10 Jahre, war das so, dass der amtierende Präsident oder die Präsidentin, zuletzt die letzten 5 Jahre war das eine liberale Bürgerrechtlerin Susana Čaputová, eher eine Gegenstimme zu der Regierung war. Das heißt, es gab immer eine starke Stimme der Opposition aus dem Präsidentenamt. Das war sehr wichtig für Gleichgewicht der Macht. Peter Pellegrini ist eigentlich tatsächlich ein enger Verbündeter von dem Premierminister Robert Fico. Und das könnte jetzt bedeuten, dass diese ganze Macht im Staat liegt eigentlich in den Händen von Politikern, die sich zwar sozialdemokratisch nennen, aber eigentlich sehr recht positioniert sind. Und ihre Vision der Kulturpolitik spielt eine wichtige Rolle in der Strategie der Machtübernahme. Das bedeutet eine sehr rechte, also sehr nationalistische, fast völkische Kulturpolitik.
Die neue Regierung und Kulturministerin Šimkovičeva, die treiben jetzt schon den Umbau der Kulturlandschaft voran. Was genau passiert denn da gerade?
Ach, eigentlich sehr viel. Also seit Oktober 23, also diese Regierungskoalition ist jetzt 6 Monate an der Macht. Das waren sehr turbulente Zeiten. Also das begann alles sehr schnell. Also diese 3-Koalition hat 2 wichtige Ressorten, Umwelt und Kultur, der slowakischen Nationalpartei gewidmet. Und das ist eine fast fundamentale Veränderung, weil neue Kulturministerin der Slowakei, Martina Šimkovičeva, stammt aus einer sehr rechten Szene. Sie ist eigentlich eine ehemalige Fernsehmoderatorin, die wegen ihrer rassistischen Kommentare ihren Amt verlassen müsste. Und seitdem agiert sie in den Fake News. Sie agiert in der Desinformationsszene, verbreitet Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien. Und das macht sie auch weiter jetzt als Kulturministerin. Das ist unfassbar. Und der neue Umweltminister ist eigentlich ein Klimawandelleugner. Also diese Leute, die fast Neofaschisten sind, so könnte man die bezeichnen, jetzt gerade in Zeiten der Klimakrise regieren in der Slowakei und wollen tatsächlich sehr schnell eine grundlegende Reform der slowakischen Gesellschaft. Zum Beispiel damit, dass jetzt viele Führungskräfte wichtiger kultureller Institutionen umbesetzt werden. Das heißt, professionelle, erfahrene Kulturmanager werden entlassen. Stattdessen kommen parteinahe oder sogar persönlich befreundete Personen an die Macht. Und das könnte bedeuten, eine tatsächlich umfassende Umstrukturierung und auch Zerstörung großer Teile der slowakischen Kulturszene.
Kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie man es ja auch schon in Ungarn gesehen hat unter Ministerpräsident Orbán, wo jetzt aber gerade die Menschen auf die Straße gehen, wo ja auch Kulturinstitutionen mit gesinnungstreuen Orbáns besetzt wurden, oder auch in der polnischen Kulturszene, wo die neue Regierung Tusk dabei ist, gerade die jahrelangen Einschnitte der PiS unter anderem in der Kulturpolitik mühsam und nicht ganz ohne Kritik zu revidieren. Also geht die Slowakei jetzt den Weg, den wir in Polen und in Ungarn schon gesehen haben und der dort gerade vielleicht revidiert wird?
Ich fürchte ja. Also Viktor Orbán ist großes Vorbild von Robert Fico. Die 2 sind auch enge Verbündete und jetzt leider entsteht da eine Art neue Achse gegen den Westen zwischen Ungarn und Slowakei. Beide Leitfiguren sehr nah an Kreml, sehr nah an Putin. Und für die Kulturpolitik bedeutet das auch, dass jetzt gerade erleben wir einen heftigen Kampf um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien. Ein großer Unterschied zu Ungarn bisher war, dass die Slowakei eine starke, unabhängige, kritische journalistische Szene hat. Wir haben gute Qualitätsmedien wie Denník N, wie Denník SME. Wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen und Rundfunk. Und das gefehlt dem Robert Fico überhaupt nicht und auch nicht dem neuen Präsidenten Pellegrini. Die greifen heftig seit Jahren die kritischen Journalisten an und jetzt wollen die eine Reform der öffentlich-rechtlichen Medien. Es gibt schon neue Gesetzgrundvorlage und bei uns ist es auch so, dass die kritische Öffentlichkeit seit Monaten auf die Straßen geht. Wir hatten halbes Jahr lang in über 30 Städten in der Slowakei massenweise Proteste, aber bisher hat es wenig gebracht. Wir hatten eine große Petition, 190.000 Menschen haben sich gewünscht, Rücktritt der Kulturministerin, sie ist immer noch im Amt. Das heißt, wir versuchen auch neue Wege der Proteste, neue Formen, weil diese ganze Koalition hat in den Händen die digitale Welt. Also die beherrscht sehr gut die Fake News Kanäle, Telegram, TikTok ist sehr stark präsent auf sozialen Netzwerken, auch im Darknet. Und wir sehen, wir kämpfen nicht nur gegen die tatsächliche Politik, sondern auch gegen Algorithmen.
Sie sind, Herr Worecki, Teil einer vitalen, einer liberalen Kunstszene oder Kulturszene Bratislava, die ist ja in dem vergangenen Jahr ziemlich aufgeblüht. Ist das, wenn man jetzt das hört, was Sie so beschreiben, was da gerade kulturell passiert, gibt es da eine große Differenz zwischen einer Großstadt wie Bratislava und dann aber auch einem ländlichen Raum, wo kulturell ganz andere Kahlschläge zu befürchten sind?
Ich glaube, in der Kulturszene nicht wirklich so. Ich bin überrascht, wie solidarisch und einig die Kulturszene agiert, gerade seit dieser vierten Regierungszeit von Robert Fico. Es gibt jetzt eine neue Plattform, Otvorena Kultura, eine offene Kultur, die vereinigt wirklich Institutionen, Individuen aus der Kultur im ganzen Land, Ost, West, Nord, Süden, sehr bunt, sehr gemischt und sehr spannend. Eher ist das große Problem, eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen. Also auch jetzt die Präsidentschaftswahl, wo der Fico-nahe Kandidat Pellegrini der Sieger wurde, dass unser Einfluss doch gewisse Grenzen hat, dass wir in unseren Blasen agieren. Und die breitere Öffentlichkeit anzusprechen, ist doch schwieriger. Und dass die Probleme der Kulturszene, wie zum Beispiel jetzt die sehr umstrittene Abschaffung von Kunsthalle Bratislava oder Angriff an die Führung von Kinderkulturzentrum Bibiana, dass das nicht Ereignisse sind, die tatsächlich auch breitere Massen mobilisieren. Aber mal schauen, ich glaube, wir leben im 21. Jahrhundert, wo man einfach neue Wege der Proteste suchen muss.
Aber welche könnten das sein? Es könnte ja auch die Gefahr bestehen, dass die jungen, progressiven, kreativen einfach abwandern, wenn sie merken, dass sie gar nichts erreichen können, dass sie vielleicht zum Beispiel nur wenige Kilometer von Bratislava entferntes Wien dorthin gehen, wo sie vielleicht mehr Raum haben und mehr Möglichkeiten. Ist das nicht die Gefahr oder welche neuen Wege sehen Sie denn?
Also man spricht zum Beispiel in der Kulturszene, in der Umweltszene auch über einen Streik, über Möglichkeiten zu streiken. Das ist in der Slowakei nicht so üblich wie in Deutschland, aber es ist kein großes Thema. Aber Sie haben völlig recht, also die Auswanderung ist eine der großen Probleme der slowakischen Gesellschaft seit Jahrzehnten. Wir sind ein Auswanderungsland geworden, so wie Deutschland Einwanderungsland geworden ist. Wir verlieren viele junge, talentierte Menschen. Es gibt Gemeinden, die in 10 Jahren 10% ihrer Bevölkerung verloren haben. Es ist ein Problem, 66% slowakischer Studenten sind im Ausland. Das heißt, mindestens fahren die in die Tschechische Republik, nach Österreich, viele nach Deutschland, aber auch anderswo. Viele bleiben auch dort. Es ist ein riesiges Problem und ich glaube, dass jetzt viele auch wieder deprimiert werden, demotiviert werden nach dieser Wahl. Es kamen viele aus Ausland in die Heimat, um zu wählen, weil die Briefwahl bei uns nicht möglich ist, und enttäuscht zurückreisen. Das heißt, ja, uns erwarten keine besonders erfreulichen Zeiten, aber ich glaube, wir sollen nicht aufgeben. Wir sollen weiter kritisch die Situation beobachten, aufmerksam bleiben und tatsächlich als Zivilgesellschaft weiter für Gerechtigkeit, für Toleranz kämpfen.
Ein Plädoyer vom Schriftsteller und Autor Michal Worecki in Bratislava. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne geschehen, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedel.
Der russische Regimekritiker Alexei Nawalny erhält posthum den Friedenspreis Dresden. Die Witwe des im Februar gestorbenen Oppositionsführers Julia Nawalnaja werde die Auszeichnung am 12. Mai im Schauspielhaus Dresden entgegennehmen. Das bestätigte der Sprecher der Trägerinitiative Peter Ufer. Geehrt werde Nawalnys Einsatz für Freiheit, Demokratie und Frieden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Friedenspreis Dresden wird seit 2010 an Menschen verliehen, die sich in besonderem Maße um Frieden und Völkerverständigung verdient gemacht haben. Organisatorisch wird die Vergabe in diesem Jahr neu aufgestellt. Erstmals wurde der Preis von der Initiative Friedenspreis Dresden in Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Informationszentrum ausgelobt. Auch in Deutschland informieren sich viele junge Menschen auf TikTok über Politik. Das zeigen Studien, die offenbar auch die Bundesregierung gelesen hat. Sie hat jetzt ihren ersten TikTok-Kanal gestartet. Unter @teambundeskanzler soll es künftig Informationen über die Arbeit von Kanzler Scholz geben und ein Blick hinter die Kulissen des Regierungsalltags gewährt werden. Auch Raum für Kommentare, Fragen und Anregungen soll es geben. Scholz schrieb noch auf der Plattform X: Ich tanze nicht, versprochen. Hinter dem trockenen Namen der Musikverwertungsgesellschaft GEMA steht für rund 90.000 Musikschaffende bares Geld. Die GEMA schüttet Einnahmen an Rechteinhaber aus, also etwa an Komponisten, Textdichter und Musikverlage. Nun hat sie das beste Jahr ihrer Geschichte verzeichnet. Weltweit zahlte die GEMA 2023 mehr als 1 Milliarde Euro aus. Die Gründe für das gute Ergebnis: Nach Corona habe sich der Veranstaltungsmarkt erholt, Konzerte boomten und Musikgenuss stehe hoch im Kurs. Es gibt aber auch eine Schattenseite. So wachse zwar der Anteil von Streaming in der Musikindustrie, die Mitglieder der GEMA profitierten davon aber nicht. Man werde sich daher weiter für eine faire Beteiligung der Rechteinhaber an den Erlösen aus der digitalen Musiknutzung einsetzen, so die GEMA. Wer die nächste Intendanz an der Mailänder Scala übernimmt, bleibt weiterhin offen. Der Verwaltungsrat der Bühne verschob seine Entscheidung heute, um in letzter Minute einen weiteren Vorschlag zu prüfen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Zuletzt hatten sich die Stimmen gemehrt, den Vertrag des bisherigen Intendanten Dominique Meyer zu verlängern. Für den Franzosen sprachen sich unter anderem das Orchester der Scala und der Mailänder Bürgermeister aus. Die Regierung in Rom plädiert aber für einen Italiener an der Spitze des Traditionshauses. Aus dem Kulturministerium verlautete denn auch Kritik an der, Zitat, undefinierten Situation.
So, und jetzt geht es um einen Song, der gerade viele Gemüter bewegt. Oktober in Europa, so heißt er. Und er stammt von der Deutschrap-Band Antilopengang. Und die ist ja bekannt für ihre scharfsinnigen Texte und auch für ihr Engagement in politischen und gesellschaftlichen Fragen mit dabei. Unter anderem Danger Dan, bekannt geworden durch seinen Song. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und der neueste Song, der befasst sich 6 Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel. Ganz konkret und sehr scharf mit dem linken Antisemitismus und auf die seitdem verstärkt judenfeindliche Stimmung mit Zeilen wie diesen.
Im September habe ich vor der Roten Flora noch Klavier gespielt. 7000 Antifas machen ein auf 4 gefühlt. Tränen fließen bei dem Lied, mein Vater wird gesucht. Und einen Monat später waren alle seltsam ruhig. Ist auch kompliziert, muss man einfach beide Seiten sehen. Wenn Terroristen Frauen in Leichenhaufen vergewaltigen, Davidsterne werden an die Haustüren gesprüht. Ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik?
Für die Autorin Düsen Tekerl ist Oktober in Europa ganz klar ein Protestlied. Der Pianist Igor Levit bedankte sich sogar bei der Antilopengang und die Bild-Zeitung jubelt: Linke Band entlarvt linke Doppelmoral. Im Netz werden die provokanten Zeilen derzeit aber auch kontrovers diskutiert. Mein Kollege Raphael Smatzoch ist Musikredakteur hier im Deutschlandfunk Kultur und er verfolgt die Debatte. Hallo.
Hallo.
Was ist das denn für ein Song?
Ja, Sie haben es schon ganz richtig ausgedrückt. Das ist ein Protestsong. Die Antilopengang holt hier zu einem großen Rundumschlag aus. Oktober in Europa ist auf der Oberfläche erstmal eine Solidaritätsbekundung mit Israel und den in Europa lebenden Jüdinnen und Juden. Direkt die erste Textzeile des Songs thematisiert das. Zitat: Keine Sonne auf der Sonnenallee. Du gehst mit Kippa noch nicht mal auf die Champs-Élysées. Zitat Ende. Also hier wird zum einen auf die islamistische Aktion der Gruppe Samidun Bezug genommen, die nach dem Terrorangriff der Hamas Süßigkeiten auf der Sonnenallee im Berliner Stadtteil Neukölln verteilte und damit einhergehend die Angst jüdischer Menschen, sich auf der Straße als Juden zu erkennen zu geben, eben sich mit einer Kippa zu zeigen. Steigt man jedoch tiefer in die Inhalte des Songs ein, lässt sich dieses Lied auch als eine Abrechnung mit der Linken verstehen, die ihre israelfeindliche bis offen antisemitische Haltung oftmals unter dem Deckmantel der Israel-Kritik versteckt.
Funktioniert das aus Ihrer Sicht?
Naja, also ich finde schon, dass diese Kritik berechtigt ist. Also man denke nur an die Protestaktion vor dem deutschen Außenministerium aus dem letzten Jahr, in der einige hundert junge Menschen skandierten Free Palestine from German Guilt, befreit Palästina von deutscher Schuld, ins Deutsche übersetzt. Das ist nicht weit entfernt von der Forderung vieler Rechtsextremisten, den deutschen Schuldkult endlich zu beenden. Ein weiteres Beispiel aus dem Text, auch Greta hasst Juden, heißt es da. Das spielt auf ein Bild von an, das Greta Thunberg mit einem Free Palestine-Plakat zeigte, neben ihr so ein niedliches Krakenstofftier, das angeblich ganz zufällig neben ihr platziert war, aber auch als antisemitischer Code eben verstanden werden kann für die vermeintliche Macht des Judentums, die die Welt wie Tentakelarme einer Krake umspannt. Also, um es zusammengefasst zu sagen, progressive Bewegungen, die sich oftmals dezidiert antirassistisch verstehen, schlagen plötzlich ganz andere Töne an, wenn es um Israel geht. Und darauf bezieht sich eben auch letztendlich die Zeile aus dem Song »Heute sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden«.
Das sind ja sehr deutliche Worte, die Antilopengang da in dem Song untergebracht hat. Das ist ja auch nicht ganz unambivalent. Der Kanzleramtssprecher Wolfgang Schmidt hat das ein großartiges Lied genannt. Gleichzeitig, wenn man in den Text reinguckt, da gibt es so Zeilen wie »Und der Kanzler hört sich so bestürzt an, danach trinkt er Tee mit den Mördern«. Also das sind ja schon ziemlich starke Vorwürfe. Wie reagiert denn insgesamt die Öffentlichkeit?
Naja, dieser Song ist ja bisweilen sehr polemisch, bisweilen oder sogar auch populistisch formuliert. Also lässt daher auch keinen Raum für Differenzierung von Israel-Kritik und wird dementsprechend ja auch genauso diskutiert. Da liest man etwa auf Twitter, dass es jetzt auch einen Soundtrack für Liebhaber des Genozids gibt. Also eines Genozids an der Bevölkerung in Gaza, der übrigens immer wieder von Aktivisten kolportiert wird, aber überhaupt nicht als bewiesen gilt. Als problematisch kann man sehen, dass Oktober in Europa die Haltung vieler jüdischer Stimmen halt eben unterschlägt, die sehr scharf Israel bzw. auch regierungskritisch auftreten, etwa Israel als Apartheidstaat bezeichnen und am Wochenende auch gegen Netanyahu protestierten. Also daran ist zu erkennen, dass die Antilopengang einen sehr spezifischen deutschen Blick auf das Thema hat. Man könnte vielleicht auch sogar sagen, einer deutschen Staatsräson folgt und daher auch von den Springer-Medien wie eben der Bild-Zeitung sehr positiv aufgenommen wird, die diesem Stück ja auch ein großes Erklärstück widmete.
Sie haben sich diesen Song ganz genau angeschaut, Herr Zmarzok. Wie schätzen Sie denn die Wirkung und die Wichtigkeit dieses Liedes ein?
Also ich finde, es ist sehr gut, dass es diesen Song gibt, weil er zum einen diskussionsfördernd ist und zum anderen ist es auch sehr gut, dass dieser Song existiert, weil er so das hiesige Musikmilieu sich auch eher in der Vergangenheit, auch bis heute, ja eher sehr solidaritätsscheu in Bezug auf Israel gezeigt hat. Und meines Erachtens nach ist das schon ein sehr mutiger Schritt von der Antilopengang, diesen Song veröffentlicht zu haben. Und Oktober in Europa könnte also auch so einen positiven Einfluss auf die deutsche Popmusikszene haben und anderen Bands und Interpreten den Mut geben, sich mehr zu diesem Thema zu äußern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und jetzt kommen wir der Schauspielerin Sandra Hüller mal ganz, ganz nah. Achtung!
Treten Sie noch einmal ganz nah heran. Ganz, ganz nah.
Tja, ganz nah, zumindest akustisch, können wir ihr kommen im literarischen Audioguide des Berliner Naturkundemuseums. Gemeinsam mit dem Tokotronic-Sänger Dirk von Loftzow und anderen führt sie uns, Sandra Hüller, durch die Räume des Museums und erzählt dabei Geschichten. Nicht die klassischen Audioguide-Geschichten zu den Objekten, sondern Geschichten hinter den Objekten. Geschichten vom Zeitalter des Menschen, dem sogenannten Anthropozän. Geschrieben von so erfolgreichen Autorinnen wie Judith Schalansky. Und die beschäftigen Fragen wie diese.
Sind nicht auch wir Menschen wie die Dinos vom baldigen Aussterben bedroht? Der Begriff des Anthropozäns enthält die zentrale Erkenntnis, dass wir es nicht sind. Eine Rekordzahl von 8 Milliarden Menschen leben jetzt auf der Erde. Trotz weiter skandalös ungleicher Lebensverhältnisse werden heutige Generationen in eine Lebenserwartung hineingeboren, die keine vorige Generation vor ihnen je erreichte. Sie leben in tendenziell immer wohlhabenderen, technologisch immer avancierteren und deshalb auch immer resilienteren Gesellschaften. Gerade wenn und weil dies bedeutet, dass die Welt lange weitergeht und eine tiefe Zukunft hat, richtet die Idee des Anthropozäns an uns die Frage, was wir aus der Gegenwart in diese Zukunft mitnehmen und übermitteln wollen.
Die Stimme von Sandra Höhler im neuen literarischen Audioguide des Berliner Naturkundemuseums. Elisabeth Heiner ist die Koordinatorin dieses Projekts und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das sind ja sehr große Fragen, die hier verhandelt werden. Wie kam es denn überhaupt zur Idee, zusätzlich zum klassischen Audioguide auch noch so einen literarischen Audioguide zu entwickeln?
Ja, die aktuellen Umweltkrisen beschäftigen uns als Museum für Naturkunde natürlich ganz besonders. Und wir stellen uns schon seit längerem die Frage, wie können wir eigentlich thematisieren, was gerade passiert? Auf welcher Ebene können wir das erzählbar machen, was ja immer noch auf eine sehr abstrakte Art und Weise gerade diskutiert wird? Und eine besondere Rolle nimmt dabei natürlich auch die Imagination, die Vorstellung, die Erzählungen und die Literatur ein. Daher kam die Idee, das mit einer künstlerischen Intervention und einem literarischen Audioguide anzugehen.
Das Ganze ist aufwendig produziert vom Farn-Kollektiv. Dazu prominente Stimmen. Waren die denn leicht zu überzeugen?
Wir hatten Glück, weil wir teilweise auf gute Zusammenarbeiten, Netzwerke und Vorarbeiten zurückgreifen konnten. Mit dem Farn-Kollektiv haben wir schon länger zusammengearbeitet und darüber dann auch die Zusage von Sandra Hüller bekommen, mit uns weiterzuarbeiten, auch von Dirk von Lotzow. Die Autorinnen konnten wir gewinnen, weil es ihnen allen auch sehr am Herz liegt, kann ich glaube ich so sagen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Daniel Falb ist so der Lyriker, der sich mit Anthropozänfragen in Deutschland auseinandersetzt. Judith Schalansky ist ja auch am besten bekannt für ihre Naturkundenreihe, wo sie ja ganz entscheidende Texte auch zu dieser Frage herausgibt und gestaltet, aber eben auch selbst mit ihren Texten in Deutschland oder in der deutschsprachigen Literatur dafür steht, Naturphänomene, Natur und Kultur und auch die Geschichtlichkeit dieser Fragen in der Literatur zu verhandeln. Und auch Monika Rink hat schon mal mit dem Museum zusammengearbeitet, kennt die Sammlung ganz gut und beschäftigt sich vor allem auch mit Sprache und Benennungspraktiken und war genau deswegen für uns auch eine ganz, ganz wertvolle Bereicherung. Wir haben uns also sehr gefreut, dass die drei Autorinnen zugesagt haben.
Was war denn der Auftrag an die Autorinnen?
Es gab gar keinen konkreten Auftrag, sondern es war wirklich eine Einladung. Wir haben uns im Museum getroffen als Gruppe zusammen mit dem Theaterkollektiv, mit dem wir gemeinsam diesen Audioguide entwickelt haben und uns überlegt, welche Rolle spielt eigentlich auch das naturkundliche Sammeln für die Frage nach dem Zeitalter des Menschen. Das heißt, wir haben uns in die Räume des Museums gesetzt und auf die Objekte geschaut und auch auf die Räume selber und die Infrastrukturen, die dahinter stehen. Und gemeinsam mit den Autorinnen überlegt, welche Themen müssen wir eigentlich bearbeiten, welche Form brauchen wir dafür, welche Imagination oder auch welche Experimente auf der Formebene könnten das zum Beispiel sein. Aber auf der anderen Seite wirklich auch so die Frage, wie können wir den Zugriff, den menschlichen Zugriff auf Natur besonders gut thematisieren in einem Haus, das das ja immer schon tut und sich jetzt die Aufgabe gestellt hat, ein Aushandlungsort zu werden, um über die Frage zu diskutieren, was können wir jetzt tun? Wie können wir unsere Beziehung zur Natur verändern?
Gab es denn ein Objekt oder einen Raum oder so, der besonders inspirierend war?
Das war wahrscheinlich der Mineraliensaal. Es ist ein Saal, das ist ein historischer Saal im Museum, der noch die alten historischen Ausstellungsvitrinen zeigt. Und in dem kann man ganz wunderbar das Ausstellen einer Fülle, also des Grabens in der Erde, das Ausstellen der Schönheit von Steinen zum Beispiel beobachten. Und gleichzeitig ist es eigentlich der Aufhänger, um zu zeigen, ja, die Menschen haben natürlich die Natur immer schon beackert, gegraben, ausgebeutet. Und welche Geschichte kann man eigentlich dazu erzählen? Und wie kann man hinter dieser Schönheit, auch dieser Schönheit des Sammelns und Ausstellens, nochmal eine Gegenerzählung beginnen? Und dort fangen wir an. Und das war für alle eigentlich auch ein sehr inspirierender Punkt. Aber es gibt ganz viele verschiedene Objekte, die dann so zu Lieblingsobjekten geworden sind. Unter anderem ist es eine Wand, die sich der Artenvielfalt widmet, die Biodiversitätswand im Museum. Und dort hören wir jetzt, wenn wir uns mit dem Audioguide durch die Ausstellung bewegen, hören wir, wie der Chor der präparierten Tiere uns etwas erzählt und wie wir gleichzeitig dann mit den Mitteln des von Musik und Sound eintauchen können in die Geschichten hinter den einzelnen Tieren, auch schon den ausgestorbenen Tieren natürlich, aber auch denen, die neu dazugekommen sind und die durch den Menschen dazugekommen sind. Das heißt also die Fülle auch der menschengemachten Züchtungen, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich oder der genetisch manipulierten Organismen. Und damit stellt der Audioguide zum Beispiel neben diese Artenvielfaltswand einfach noch eine zweite, eine anthropozäne Biodiversitätswand, die wir so klanglich erfahren können.
Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt, da hören wir Dirk von Lofzow. Da geht es um einen Stoff, den es schon sehr, sehr lange auf dieser Erde gibt.
Das von der Kohle hervorgebrachte Imaginäre erstreckt sich über 500 Millionen Jahre. Das sind die dazugehörigen Räume. Und die Räume sagen, Grab tief, sehr tief.
This is not a pipeline. Nee. Das ist ein Stückchen Kohle, Mann. Substanzenlehre. Diese Substanz hat zum Beispiel das Ruhrgebiet geschäbt. Kohle und Geld. Kohle war Geld sozusagen. Sicher, sicher. So haben wir uns das damals vorgestellt.
So haben wir es erzählt.
Wie hätten wir uns das auch sonst erzählen können?
Da haben wir nochmal Sandra Hüller gehört. Das große Thema ist ja das Anthropozän für diesen Audioguide. Das Zeitalter, also das von den Menschen geprägt ist. Handelt es sich hier um eine neue Erdepoche oder nicht? Das wird ja von den Wissenschaftlern noch diskutiert. Wie schauen Sie denn mit Ihrem Audioguide auf diese Frage?
Ja, für uns ist das gar nicht so entscheidend, ob das jetzt geologisch formalisiert wird als Erdepoche oder nicht. Weil entscheidend ist für uns anzuerkennen, dass menschliche Aktivitäten den gesamten Planeten jetzt schon komplett geformt haben und die Konsequenzen dieses Einflusses überall spürbar sind, längst überall spürbar sind, natürlich spürbar sind in der klimatischen Veränderung, im Artenverlust, aber auch schon auf verheerende Art und Weise spürbar sind, was die Bewohnbarkeit des Planeten für bestimmte Gesellschaften an bestimmten Punkten auf der Erde angeht. Und es geht uns genau und konkret um diesen Punkt, das erfahrbar zu machen. Und das ist etwas, womit wir ja alle irgendwo kämpfen und ringen, weil es eben nicht so einfach ist, diese fundamental veränderte Beziehung zwischen Mensch und Natur auch in unser Denken zu integrieren und in unsere politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Und das, was wir hier mit der Kohle gehört haben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es auch darum geht zu verstehen, dass die Nutzung zum Beispiel fossiler Ressourcen auch unsere Imagination und unsere Geschichten geprägt hat. Wir sind davon immer abhängig gewesen und auch das Geschichtenerzählen ist letztendlich natürlich nur möglich, weil wir bestimmte energetische Ressourcen zur Verfügung hatten. Und das macht der Audioguide erfahrbar mit auch spielerischen Elementen, teilweise auch mit Gedankenexperimenten, wenn wir uns eine Welt jenseits des Menschen vorstellen, aber eben vor allem auch, indem er wirklich konkret an die Objekte herantritt und dahinter blickt und schaut, in welche tiefen zeitlichen Dimensionen führen sie uns eigentlich.
Das heißt, mit diesem Guide laufe ich durch die Ausstellung wie mit einem klassischen Guide auch? Also ich werde durch bestimmte Räume geführt oder?
Ja, genau. Sie werden an die Hand genommen. Sie beginnen an einer Ecke, die man vielleicht sonst auch gar nicht so sehr beachtet. Und das ist auch eines der Merkmale dieses Guides. Sie werden geführt durch die Ausstellung und immer auf verschiedene Punkte hingewiesen, teilweise auch aufgefordert, dort etwas zu tun. Und zusammen mit musikalischer Untermalung und Sound einmal durch die ganze Ausstellung geführt und damit erhalten Sie auch die Möglichkeit, vielleicht, wenn Sie die Räume schon gut kennen, nochmal die völlig neue Erfahrung zu machen und die Objekte ganz neu kennenzulernen.
Und wie lange ist das Ganze dann?
Das geht genau eine Stunde.
Und dieser Audioguide, der hat den Titel Wie Gras, ein literarischer Audioguide zum Anthropozän. Die Projektleiterin für diesen Audioguide ist Elisabeth Heine. Und ab morgen kann man damit flanieren durch die Räume des Berliner Naturkundemuseums. Und sollten Sie jetzt in Kürze keine Zeit haben, nach Berlin zu kommen, dann können Sie das Ganze auch digital hören, wo immer Sie auch sind. Und zwar
auf der Seite des Museums für Naturkunde. Sie finden das auf unserer Projektseite zum Audioguide Wie Gras oder auch auf der Seite des Digitalguides des Museums ab Dienstagabend dann dort verfügbar.
Ganz herzlichen Dank, Elisabeth Heine.
Vielen Dank für das Gespräch.
John Galliano, das war einst ein Megastar der Mode. Seine Entwürfe für das Pariser Modehaus Dior sorgten regelmäßig für Begeisterung und das war in den Nullerjahren. Doch dann kam der Absturz. Galliano beleidigte Gäste einer Pariser Bar antisemitisch. Er verlor seinen Job bei Dior und wurde zur Persona non grata in der Modewelt. Seit ein paar Jahren versucht er sich an einem Comeback. Er hat einen neuen Job als Kreativdirektor des Luxusmodehauses Margiela und jetzt hat er das, was viele Promis haben, eine Dokumentation über sein Leben. Die kommt ins Kino. High and Low, John Galliano, so heißt der Film. Und Kai Sarabi stellt ihn vor.
Es ist ein Film über Blicke, den der Oscar-prämierte Dokumentarfilmer Kevin MacDonald über den Modeschöpfer John Galliano gedreht hat. Bereits zu Beginn, wenn der Film erzählt, wie Gallianos Karriere gerade Fahrt aufnimmt, er für Furore in London und dann Paris sorgt, sind es die Augen, die Gallianos Unsicherheiten verraten. Der verlegene Seitenblick, wenn er nach seiner Herkunft als Sohn eines Klempners aus Südlondon gefragt wird. Oder der Blick direkt in die Kamera, mit dem Galliano in diesem Film seine Version seiner Geschichte erzählt.
Yeah, I'm gonna tell you everything.
Alles erzählen wolle er, sagt er im Interview, das MacDonald für diesen Film geführt hat. Ganz konventionell fängt der Regisseur bei der Kindheit an, zeigt Familienfotos, Super-8-Aufnahmen, VHS-Filme der ersten Modenschauen, Wegbegleiter ergehen sich in Lobhudeleien. So weit, so konventionell. Doch es ist Vorsicht geboten, denn dieser John Galliano ist ein unzuverlässiger Erzähler. Ein Meister der Selbstinszenierung, genauso wie er ein Meister der Inszenierung von Mode ist.
No one gives you directions like John. There is always a story in every show. It's fantasy, and that's what fashion should be.
Niemand gebe so gute Anweisungen wie er, sagt etwa Topmodel Kate Moss. Seine Mode sei pure Fantasie. Stars wie Penelope Cruz oder Charlize Theron kommen in der Doku genauso zu Wort wie Gallianos ehemaliger Chef, der Dior-Eigentümer Bernard Arnault oder die mächtige Vogue-Chefin Anna Wintour. Mit all diesen Stimmen erzählt High and Low, wie Galliano Anfang der 90er nach Paris kommt, dort zwar für Furore sorgt, aber keiner seine Mode kaufen will, bis ihm einflussreiche Freunde unter die Arme greifen und ihm helfen, eine Show in einem alten Luxushotel auf die Beine zu stellen.
The girls were walking in front of you, where you could really admire the cut. You could smell the perfume they were wearing.
Es ist dann auch Bernard Arnault, der Galliano 1995 erst zu seinem Label Givenchy holt und ihn zwei Jahre später zum Dior-Chef macht. Für Galliano gibt es von da ab nur noch einen Weg, den nach oben. Seine Mode wird gefeiert, seine Schauen sind Mega-Events und die Stars geben sich die Klinke in die Hand. Und Galliano selbst gibt sich nach jeder Show tagelangen Alkoholexzessen hin, bis zum völligen Absturz. Der kommt 2011. Galliano beleidigt Gäste eines Pariser Restaurants antisemitisch. Nicht einmal, sondern, so heißt es im Film, bei gleich drei verschiedenen Gelegenheiten. Die Vorfälle führen dazu, dass der Designer zu einer Geldstrafe verurteilt wird, seinen Job bei Dior verliert und zur Persona non grata.
Disgraced fashion designer John Galliano is in court today facing charges of antisemitic behavior.
Ehemalige Weggefährten wenden sich enttäuscht ab.
He didn't apologize. You feel betrayed?
Galliano, ganz der unzuverlässige Erzähler seiner Geschichte, sagt in MacDonalds Doku, er könne sich nur an einen Vorfall erinnern und er sei sich sicher, sich entschuldigt zu haben. Eines der Opfer von Gallianos Tiraden erzählt hingegen, dass er nie eine Entschuldigung bekommen habe. Welche Version stimmt, lässt der Film bewusst offen. Als Zuschauer muss man in diesen Momenten selbst entscheiden, wie glaubwürdig man Galliano findet. Der Blick des Designers in die Kamera in diesen Momenten wird dann schon fast zu einer Herausforderung, als wolle er sagen, können diese Augen lügen? Versprochen hat er ja.
Yeah, I'm gonna tell you everything.
Im Film wiederholt Galliano jedenfalls, womit er sich auch bei seinem Gerichtsprozess verteidigt hatte. Der hohe Druck, bis zu 32 Kollektionen im Jahr entwerfen zu müssen, hätten ihn gebrochen. Er hätte sich in Alkohol geflüchtet. Regisseur Kevin MacDonald konfrontiert Vogue-Chefin Anna Wintour mit diesem Narrativ und fragt sie, ob sie selbst mit ihrer Berichterstattung am Ende auch für den Erfolgsdruck verantwortlich ist, der zu Gallianos Absturz geführt habe. Als Antwort erntet er wieder einen dieser Blicke, die diesen Film zu einer so sehenswerten Dokumentation machen. Regisseur MacDonald scheut sich eben nicht, seine Protagonisten vor laufender Kamera mit unangenehmen Fragen zu konfrontieren. High and Low, John Galliano, wird so ein vielschichtiger und komplexer Film, der viel Raum für die Ambivalenzen seines Protagonisten lässt. Eines ist am Ende sicher, Gallianos Comeback scheint zu funktionieren. Er ist seit 2014 Kreativdirektor von Maison Margiela und seine Haute Couture-Kollektionen sorgen wieder für Furore wie zu seinen besten Zeiten bei Dior. Ob er im Vergleich zu damals dazugelernt hat, dahinter macht der Film ein dickes Fragezeichen.
High and Low, John Galliano, der Dokumentarfilm über den Modedesigner, ab Donnerstag in den Kinos und ab 26. April beim Streamingdienst Mubi. Um verfilmte Biografien geht's gleich nochmal. Erstmal widmet sich Hans von Trotha bei seinem Blick in die gedruckten Feuilletons der Zeitung vom Dienstag einer altmodisch anmutenden Überschrift.
Verwobene Vergangenheit, so ist ein Artikel von Daniel Silberstein-Lewandowski in der Taz-Kultur überschrieben. Es geht um eine Ausstellung in der Londoner Royal Academy, die zeigt, wie sich Kolonialismus in der Kunst von 1768 bis heute abbildet. Die Schau, so das Fazit, führe vor, dass der britische Kolonialismus auch durch die Tätigkeit der Kunsthochschule weitergetragen wurde. Eine ganz andere Form verwobener Vergangenheit repräsentiert das Filmgenre Biopic. Das hat es vor kurzem noch gar nicht gegeben, aber viele kennen inzwischen Vergangenheit, sei es das alte Rom, der österreichische Kaiserhof oder die Nazizeit, vor allem aus Verfilmungen. Im Biopic konzentriert sich das zeitgemäß aufs Individuelle. In der Süddeutschen berichtet Johanna Adoyan, wie sehr das gerade Mode ist. Sogar über Paris Hilton schreibt sie, ist eine Serienvorbereitung, und bei einem Biopic über Elon Musk will Darren Aronofsky Regie führen. Außerdem kommt Timothy Chalamet als Bob Dylan auf uns zu, der zuvor unter anderem schon mal sehr erfolgreich von Cate Blanchett gespielt wurde. Bob Dylan, erläutert Adoyan, nicht Timothy Chalamet, aber den, vermutet sie, wird Cate Blanchett womöglich eines Tages auch noch spielen. Und weiter. Ein Film über Michael Jackson wird gerade gedreht und man könnte schwören, man habe ihn schon gesehen. Bob Marley kam schon, Milli Vanilli auch. Auf das Biopic über Elvis neulich folgte direkt eines über dessen Frau. Martin Scorsese plant ein Biopic über The Grateful Dead, Ridley Scott eins über die Bee Gees. Und dieses Jahr kommt auch noch ein Biopic über die Band Kiss. Angesichts der Schwemme, es kommen übrigens auch noch Biopics über Mark Rothko, Amadeo Modigliani, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, Karl Lagerfeld, Maria Callas, Paul Maar, Michael Ende, Mary Pickford, will man sich eigentlich sofort hinlegen. Anlass für den Ausbruch ist ein Biopic über Amy Winehouse, Back to Black. Johanna Adoyan, kurz und knapp, irre ärgerlich. Jenny Zülker ist mit dem Film im Tagesspiegel gnädiger, findet aber auch, diese reine, wenn auch eindringliche Inszenierung bereits bekannter Bilder und Fakten ist zu wenig. Beide verweisen auf Asif Kapadias 9 Jahre alten Dokumentarfilm Amy. Noch komplexer als im Biopic manifestiert sich verwobene Vergangenheit in der historischen Architekturrekonstruktion. In der FAZ antwortet der Architektursoziologe Harald Bodenschatz auf Überlegungen von Claudius Seidel am selben Ort. Das Berliner Schloss, die Potsdamer Garnisonkirche, eine rechtsextreme Verschwörung? Claudius Seidel war sich offenbar ein wenig unsicher, daher das Fragezeichen in der Überschrift seines Artikels, vermutet Bodenschatz. Bei seinem Nachdenken über das neue Buch von Philipp Oswald zu einer angeblichen nationalen Identitätspolitik schwanke der zwischen Stirnrunzeln und gebremstem Beifall, und er spricht von einer neurechten Bildpolitik. Das will der Rezensent der Rezension nicht stehen lassen. Selbst wenn das Schloss in Berlin vollständig von rechten Spendern finanziert worden wäre, wäre es nicht automatisch ein rechtes Schloss, meint er. Und manche Rekonstruktionen werden von den neuen Rechten begrüßt. Ja und? Soll das denn heißen, dass alles, was die neue Rechte gut findet, auch rechts ist und wir dies den Rechten überlassen sollen? Das findet er absurd, politisch abwegig und eine Kapitulation. Wir müssen, plädiert Bodenschatz, um jedes kulturelle Erbe, um jedes Bauwerk kämpfen. Das heißt in erster Linie Kampf um eine angemessene Erinnerung, Deutung und Nutzung. Wie das Schloss gesellschaftlich gedeutet werde, hänge entscheidend davon ab, was in diesem und um dieses Schloss passiert, aber auch wie seine Geschichte erinnert wird. Dazu, setzt er noch nach, kommt seine extrem lange und kontroverse Entstehungsgeschichte. Und, sei hinzugefügt, die Tatsache, dass die Rekonstruktion der Fassade verfügt wurde, bevor es eine Idee davon gab, was dahinter passieren sollte. Das kann man gerade vor dem Hintergrund dieses Plädoyers schon verwunderlich finden. Oder auch irre ärgerlich.
Die Feuilleton-Presseschau von Hans von Trotha, und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich wünsche eine gute Nacht.